Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
So, ladies and gentlemen, welcome back zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und heute haben wir die Ehre, mit Vice President Startup Corporations der Telekom zu sprechen, und zwar Matthias Schiefelbusch. Und ich habe gerade im Vorfeld den Smalltalk so ein Stück weit unterbrochen, habe gesagt, ey Matthias, lass uns das Kennenlernen in den Podcast verschieben, weil dann können wir ganz authentisch, ehrlich uns einander kennenlernen. Wir sprechen tatsächlich zum allerersten Mal miteinander. Ja, und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil jemand bei so einem Konzern in einer solchen Funktion hatten wir in dieser Form auch nicht ganz so häufig bei uns im Podcast. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt im zweiten oder dritten Anlauf geklappt hat. Matthias, ich hole dich einfach mal dazu. Du sagst am besten gleich mal ein bisschen was über dich und würde die obligatorische Frage stellen. Matthias, bist du ready und hast du Bock?
Ja, I'm ready. Ich habe Bock.
Sehr gut. Also, das sind gute Voraussetzungen, um hier in diesen Podcast zu starten. Ich habe Matthias so ein bisschen abgeholt, so wer hier diesen Podcast hört, was wir so machen. Telekom Tech Boost war ja auch klein, aber dennoch vertreten auf dem Fauna Summit. Deswegen sind wir sicherlich nicht ganz unbekannt, auch in Matthias seiner großen Corporate-Welt. Matthias, jetzt habe ich schon viel zu viel gelabert. Du bist der Mann der Stunde und ich würde gerne dir das Wort geben. Erzähl uns mal ein bisschen was zu dir. Gib uns ein bisschen mehr Farbe zu deiner Origin-Story. Woher kommst du? Wie kommt es, dass du dich heute so intensiv mit Startups beschäftigst und genau heute das tust, was du tust?
Ja, das war im Grunde genommen eine glückliche Fügung. Ich bin ja eigentlich ein alter Sack, also 50 Jahre alt. hatte jetzt vor anderthalb Jahren die Chance, den Bereich zu übernehmen, weil meine Geschäftsführung mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte. Was habe ich vorher gemacht? Ich habe mal vor über 20 Jahren eine Ausbildung zum SAP-Berater gemacht bei Siemens, war dann 2 Jahre bei Fuji, japanisses Unternehmen. Dann 8 Jahre bei Arcando, habe da in erster Linie SAP-Einführungen, SAP-Projekte gemacht und verantwortet. Bin dann bei 2 amerikanischen Unternehmen gewesen, EDS und HP. Habe da mehr und mehr IT-Outsourcing-Deals durchgeführt. Jetzt seit 10 Jahren im Konzern der Telekom, die ersten 3 Jahre bei T-Systems. Habe da gegen Ende 3 Vertriebseinheiten verantwortet, 3 Bereiche verantwortet. Manufacturing Industries, Retail und Consumer Goods und jetzt seit 7 Jahren, alles relativ lange, bei der Telekom zuletzt verantwortet die Region West, also Nordrhein-Westfalen für Großkunden, so circa 1000 Großkunden, eine Deichmann, Bofrost, Vonovia, Automobilzulieferer, also über alle Branchen, heißt einen sehr starken Fokus auf die Kunden immer gehabt und auch diverse IT-Outsourcing-Projekte durchgeführt, Innovationsprojekte auch in den letzten Jahren besonders durchgeführt bei unseren Kunden. Und das war dann eine sinnvolle Ergänzung, dass ich das jetzt machen darf, weil die Innovationsprojekte, die ich schon in meiner Altfunktion versucht habe durchzuführen, die wurden dann meistens ein Stück weit geopfert, weil man muss ja Zahlen bringen, wenn man Vertrieb macht. Mhm. Jetzt mache ich es andersrum, jetzt darf ich mal mehr Innovationsprojekte machen und natürlich auch Zahlen bringen, aber in einem deutlich geringeren Umfeld, Maß als das war bisher, als ich machen durfte.
Super spannende Story, und wenn ich das so höre, ist die durchgehend so wirklich corporate-lastig geprägt, also dieses typische Karriereweg. Wie kommt es dazu, dass du jetzt trotzdem in so einer Startup-Funktion bei der Telekom bist und auch das Interesse für das ganze Thema Startup hast?
Ja, das ist im Grunde genommen, die Kunden wollen ja, also oder wie werden wir als Telekom wahrgenommen? Oftmals am Markt. Das ist die Frage, die ich den Kunden eigentlich auch immer stelle. Was ist das erste Wort, was dir einfällt, wenn ich Telekom sage? Ganz spontan. Und dann ist es meistens Router, Privatkundenprobleme, zu Hause, Tanker, riesig, langsam, whatever. Also Innovation ist es nicht unbedingt, sondern das ist die Assoziation, die man als Kunde mal grundsätzlich meist aus dem Privatkundenbereich geprägt hat. Es ändert sich ein bisschen, aber das Thema Innovation steht nicht ganz vorne bei den Kunden. So, und das ist natürlich eine Challenge, die wir als Organisation haben. Und die Frage habe ich nicht nur jetzt in meiner neuen Rolle gestellt, sondern auch schon in der alten Rolle, weil darüber kann ich natürlich auch den Kunden in der Wahrnehmung drehen und auch versuchen, Innovationsprojekte gemeinsam mit ihm zu etablieren. Und das habe ich schon in der Vergangenheit immer gemacht mit Startups oder damals hieß es noch gar nicht Startups, sondern es waren dann junge Unternehmen, die dann mit neuen Lösungen reingegangen sind. Und die haben wir dann bei unseren Kunden verprobt. Und das einfach mehr zu machen, das habe ich mir eigentlich schon die letzten 3 Jahre vorgestellt. Da gab es diese Position aber noch nicht und jetzt gab es die Gelegenheit und da habe ich sofort Ja gesagt.
Voll cool, feiere ich natürlich als jemand, der für die Themen Startup, Entrepreneurship irgendwie angetreten ist. Gib uns gerne mal noch ein bisschen mehr Einblick zu der Zusammenarbeit mit der Telekom als Startup. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie sieht so eine Zusammenarbeit in der Regel aus? An welcher Art von Startups hat die Telekom überhaupt Interesse? Das würde mich mal persönlich wirklich brennend interessieren.
Ja, die Startups, die für uns interessant sind, sind ganz klar die im B2B-Kontext. Mhm. Das heißt, also die Lösung entwickelt haben, die wieder für Geschäftskunden interessant sein könnte. Also als Telekom sind wir nach Segmenten aufgeteilt, das heißt die Top 400 Kunden, die sind bei einer T-Systems, da fallen dann die internationalen Kunden runter wie eine Shell, E.ON, Daimler, Thyssen und so weiter. Dann haben wir die Kunden aus dem Bereich Großkunden, aus dem ich komme, mit den vorhin genannten Kunden, da ist dann auch mal eine Puma dabei oder S. Oliver, oder auch Logistikunternehmen, also praktisch über alle Branchen hinweg. Dann haben wir noch 60.000 Kunden im Mittelstandsbereich und dann haben wir praktisch die 2,3 Millionen Kunden aus dem, ja, bei uns heißt es kleinen Mittelstandssegment. Das sind dann Bäcker, Friseure, Handwerker, Selbstständige, die auch ihr Unternehmen haben. So und da dann zu schauen, einmal welche Startups sind relevant für uns, also die Lösungen entwickelt haben oder Lösungen entwickeln, die für diese Segmente interessant sein könnten. Und wonach selektieren wir im Grunde genommen? Das ist erstmal, also das Wichtigste für uns, und das natürlich sehr subjektiv ist, dass es muss eine coole Geschäftsidee sein. Und was cool ist, das ist immer individuell. Also wir müssen eine Idee davon haben, in welchem Kundenkontext ich es einsetzen könnte. Das ist immer sehr schwer zu beantworten, weil es da nicht eine klare Guideline für gibt, sondern man muss ein Bauchgefühl dafür entwickeln, was die Kunden aktuell gerade bewegt. Und das ist ein bisschen hehres Ziel, aber das ist eigentlich der wichtigste Punkt, den wir bei der Aufnahme von Startups bei uns im Programm berücksichtigen. Zweiter Punkt ist eigentlich, sollte ein Cloud-basiertes Geschäftsmodell sein, weil dann kann ich natürlich nachher mit dem Startup bei unseren Kunden besser skalieren. Ist jetzt kein Auskriterium, aber immer noch ein wichtiger Punkt. Und das Dritte ist, sie sollten einen Sitz in Deutschland haben, weil dann kann ich es deutlich schneller vermarkten, als wenn es aus anderen Ländern kommt. Dann habe ich wieder die ganzen rechtlichen Themen, die damit einhergehen, wenn es andere Landesgesellschaften sind. Aber das sind so die Punkte. Und um mal zu widerlegen, wie wir als Telekom unterwegs sind, das Startup kriegt innerhalb von 5 Arbeitstagen eine Info, du bist bei dem Programm dabei oder du bist nicht dabei.
Ach krass.
Ja, also von daher relativ schnell. Und was beinhaltet das Programm? Hängt dann ein bisschen von dem Geschäftsmodell und dem Reifegrad des Unternehmens ab oder Startups ab. Gibt einmal das Seed-Programm für die jungen Startups, die dann Infrastrukturleistungen wie auch bei anderen Providern bei uns auf der Open Telekom Cloud bis zu 15.000 Euro bekommen. Bis hin zu den Growth-Startups bis zu 100.000 Euro. Das ist der reine Infrastrukturpart. Damit sind wir auch gestartet. Aber das ist natürlich für die Startups im Grunde genommen nice to have, aber jetzt nicht das Entscheidungskriterium, das mit uns als Programm fortzuführen. Sondern der wesentliche Part ist dann für die Startups tatsächlich auch die Verbindung zu unseren Geschäftskunden dann auch herzustellen. Und das machen wir mit den Startups, mit Innovationsworkshops bei unseren Kunden.
Super spannend. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist dann, das heißt, wenn ihr sagt, ihr geht in Startups rein, bedeutet das, dass ihr dann für den Gegenpart, die Gegenleistungen, die ihr leistet, Equity nimmt, richtig?
Bewusst nicht, keine Beteiligung.
Okay.
Keine Beteiligung. Warum machen wir das? Das ist ja auch immer die Frage. Warum machen wir das als Telekom? Das ist das, was ich eingangs sagte. Wichtiger Punkt ist, um die Wahrnehmung unserer Kunden zu ändern. In Richtung der Innovation. Telekom ist ein Innovationsunternehmen, also jetzt aus meiner sehr subjektiven Sicht und in meiner Rolle, ist ein Innovationsunternehmen, was Innovationsleistungen unseren Geschäftskunden anbietet. Das ist der eine wichtige Aspekt. Und der andere ist natürlich, ich will mit den Startups bei unseren Kunden Umsatz generieren. Weil wir sind immer, und das ist die Bedingung, wenn die Startups mit uns zusammenarbeiten, Vertrieb ist teuer, wir haben eine riesige Vertriebsorganisation und das heißt, wenn ein Startup bei einem unserer Kunden punktet, dann bin ich als Telekom immer Generalunternehmer. Das heißt, die Vertriebseinheiten der Telekom partizipieren von dem Umsatz dieses Startups, was es bei unseren Kunden macht. Das heißt, wir kriegen praktisch ein Vorleisteangebot von dem Startup und wir reichen das an den Kunden weiter und haben so den Umsatz praktisch. Und das ist natürlich etwas, das ist neuer Umsatz für die Telekom. Mal ganz offen und natürlich damit einhergehend auch neuer Umsatz für das Startup.
Okay, und gibt es Ausnahmefälle, wo ihr euch beteiligt oder ist das so ein wirklich absolutes No-Go bei euch?
Nee, No-Go würde ich gar nicht sagen, aber das ist nicht mein Fokus. Wir haben einen eigenen Bereich, der heißt Capital Partners. Die haben mittlerweile 70 Beteiligungen an Startups, die ehrlicherweise aber schon deutlich weiter sind. Also, ich sag mal, um eine Größenordnung zu nennen, zweistelliger Millionenumsatz. Meist auch aus anderen Ländern. Die haben natürlich ein starkes Interesse daran, den Beteiligungswert der Firma zu erhöhen. Mit denen kooperieren wir natürlich auch, aber die sind nicht bei uns im Programm, um, ich sag mal, für die bringt es jetzt keinen Mehrwert, wenn sie bei uns auf der Open Telekom Cloud agieren, weil meistens haben die schon bestehende Verträge. Nichtsdestotrotz sind die Lösungen von diesen Startups sehr interessant. Dann haben wir auch noch einen Bereich Hubraum in Berlin, die auch kleinere Beteiligungen an Startups halten. Ehrlicherweise dann aber an Startups, die praktisch auf unserer Infrastrukturlösung aufbauen, wie 5G oder IoT und so weiter. Und wir haben aber bewusst keine Beteiligung an den Startups, weil dann müssten wir wieder Startups mehr promoten als andere. Und das wäre im Rahmen eines solchen Programms in Richtung der Geschäftskunden dann auch wieder nicht unbedingt zielführend.
Okay, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Jetzt hast du gesagt, der Fokus oder eigentlich fast schon die Voraussetzung ist, dass das ein B2B-Geschäftsmodell ist. Wenn du jetzt aus deinem Kosmos ein Stück weit rausgehst und sagst, ich guck mal ganz neutral auf diese Startup-Welt, würdest du trotzdem empfehlen, dass B2B-Geschäftsmodelle diejenigen sind, die höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben als klassische B2C-Geschäftsmodelle?
Dazu müsste ich mich mehr mit den B2C-Geschäftsmodellen befasst haben. Also da jetzt eine echte Indikation abzugeben. Ich komme aus dem Geschäftskundenumfeld. Ich kann nicht sagen, wo du erfolgsversprechender unterwegs bist. Es ist vielleicht, du kriegst unmittelbarer ein Feedback von den Geschäftskunden, ob die Geschäftsidee oder das Geschäftsmodell, was du entwickelt hast, für sie einen Mehrwert darstellen und ob sie dafür auch zahlen, weil das ist der Indikator dafür, ob du erfolgreich werden kannst oder nicht. Da könnte ich mir vorstellen, dass es im Privatkundensegment oder im Privatbereich schwieriger ist, diese Schwelle erstmal zu überschreiten. Aber ob du mit dem einen oder anderen erfolgreicher bist, das hängt maßgeblich von deiner Idee, von deinem Modell ab, glaube ich.
Was sind denn so Modelle? Du hast ja in deiner Position und Funktionen jetzt wahrscheinlich irgendwie gefühlt tausende Startups über den Tisch laufen sehen. Was sind denn für dich Geschäftsmodelle, die gut funktioniert haben? Also jetzt mal so rückblickend in deiner Funktion, gab es da so die eine Success-Story, wo du gesagt hast, boah, das ist richtig krass durch die Decke gegangen und haben wir in der Form nicht so kommen sehen?
Also Frage ist eigentlich, wir haben uns vor etwas über 2 Jahren gegründet, immer noch in einem frühen Stadium. Das heißt, wir haben jetzt noch nicht ein Zalando bei uns im Startup-Programm. Ne? Ich sag mal, die sich jetzt schon so weit entwickelt haben, aus der Startup-Brille heraus. Aber es gibt Startups, mit denen wir jetzt schon weitreichende Rahmenverträge unterzeichnet haben, weil wir wissen, dass es da einen Bedarf auf Kundenseite gibt. Um ein Beispiel zu bringen, wenn das Thema Datenschutzgrundverordnung, was ja tendenziell jetzt nicht unbedingt auf Kundenseite ein besonders beliebtes Thema ist, sage ich mal
Ja,
vorsichtig, sondern
das
immer
stimmt.
was man einfach erfüllen muss, wo man eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel Bock drauf hat, aber ja, es ist nun mal eine gesetzliche Anforderung, das zu erfüllen, und ab 10 Mitarbeitern musst du regelmäßigen Datenschutzgrundbeauftragten ja, dir praktisch ins Haus holen, um prüfen zu lassen, wie gehst du mit Bewerbungsdaten um, wie gehst du mit Kundendaten um, etc. etc. Und da haben wir bei uns im Programm ein Startup Data Guard, das hat sich auch vor, glaube ich, etwas mehr als 2 Jahren gegründet. Und die haben praktisch den Datenschutzgrundbeauftragten aus der Cloud generiert mit einer KI. Natürlich haben die auch noch Rechtsanwälte für eine Erstberatung, aber im Grunde genommen zahle ich dann als Kunde nur noch eine monatliche Flat, je nach Geschäftsmodell und je nach Anforderungen, beginnend von, ich sage einfach mal, 150 € im Monat. Und ich muss mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung eigentlich nicht mehr, wenn ich einmal das Entree und ja, das Antrittsgespräch da geführt habe, dann muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Und das ist natürlich relativ klar, dass man als Kunde aus so einem Geschäftsmodell dann, wenn das funktioniert, auch ja, langfristig nicht mehr rausziehen wird. Das wird man einfach weiterlaufen lassen, ne? Und da haben wir jetzt, wie gesagt, einen Rahmenvertrag mit denen abgeschlossen. Wir haben schon so viel, bei uns heißt es dann immer im Vertriebsjargon, Leads generiert. Wir haben die ersten 20, 25 Aufträge abgeschlossen. Also das Ding wird relativ sicher durch die Decke gehen, ne? Also weil das kann man auch einfach im Vertrieb adressieren. Ne? Das heißt, 2 Fragen werden gestellt. Hast du mehr als 10 Mitarbeiter im Unternehmen? Jetzt für die kleinen Unternehmen, ja. Hast du das Thema Datenschutzgrundverordnung? Hast du dann ein Problem mit ja? Dann wird das praktisch an Data Guard übergeben, und die machen den vertrieblichen Pitch und erstellen dann für uns praktisch das Angebot, und das wird dann an den Kunden weitergereicht. Also gutes Geschäftsmodell, und die Skalierung ist vorhersehbar.
Cool. Hast du andere Geschäftsmodelle oder Branchen, wo du sagst, liebe Zuhörer, wenn ihr Bock habt, aber noch keine Idee habt, also wenn ihr Bock zu gründen habt, so rum und noch keine Idee habt, guckt euch dieses Geschäftsfeld doch mal genauer an, weil da sehe ich Potenzial. Gibt es da irgendwas?
Ja, auch das ist wieder schwierig, ne, weil die meisten Startups oder viele der Startups, die bei uns im Programm sind, aktuell haben wir 350 bei uns im Programm. Wir kriegen fast jeden Tag jetzt ein neues dazu, die sich dann auch proaktiv bei uns bewerben. Wir sind natürlich immer noch auf Veranstaltungen, um auch nochmal auf uns aufmerksam zu machen, weil Startups und Telekom war ja, ich sage mal, vor 3 Jahren eigentlich noch nicht existent oder wenig existent, bis auf Hubraum vielleicht, die das schon etwas länger machen, weil dieses Programm war ja nicht bekannt. Das heißt, jetzt eine konkrete Empfehlung abzugeben, zu sagen, so, das ist das Themengebiet, wo es voll abgeht, ist jetzt ein bisschen vermessen. Was fast jedes Unternehmen hat, ist das Thema natürlich künstliche Intelligenz, dann aber schon teilweise mit einem Branchenfokus oder Themenfokus. Also jetzt rein Big Data Analytics hatten wir auch viele Unternehmen, wo es aber nicht so spitz war, dass die Kunden auch sofort darauf angesprungen sind. Und einfach mal, um auch ein anderes Beispiel zu bringen, das kann auch in eine komplett andere Richtung gehen. Ein Marketing-Tool, die Firma heißt Neuroflash, die haben praktisch mit Neuropsychologen, fand ich auch super spannend, also wie funktioniert das menschliche Gehirn und was für Assoziationen haben wir im Laufe unseres Lebens praktisch bei uns im Gehirn abgespeichert, haben die mit Neuropsychologen, Entwicklern von Cambridge Analytics und Marketing-Experten ein Tool entwickelt, mit dem ich genau feststellen kann, wie nehmen meine Kunden mich als Marke oder mich als Unternehmen wahr im Vergleich zu meinen Wettbewerbern und in den Dimensionen, die für mich eine Relevanz haben oder für mich interessant sind. Also einfach mal zu sagen, bin ich innovativ, nehmen meine Kunden das wahr im Vergleich zu meinen Wettbewerbern? Bin ich teuer oder günstig? Bin ich ökologisch oder nachhaltig? Und diese Dimension abzufragen, um dann danach meine Marketingkampagne viel besser darauf abstimmen zu können und auch mit einem messbaren Ergebnis. Das heißt, ich kann feststellen, ob die Marketingkampagne einen höheren Impact hatte, als wenn ich eine normale Umfrage mit Studenten, sage ich mal, gemacht hätte. Mhm. Und das auch schon bewiesen bei vielen großen Kunden. Also was ganz anderes im Marketingbereich. Dann haben wir auch Startups aus dem Medizinbereich. Also es gibt eigentlich keine Limitierung. Man muss halt, glaube ich, einen sehr konkreten Kundencase finden. Also was ist der Need von Kundenseite? Und das Thema jetzt beim letztgenannten Neuroflash ist halt, wie kann ich meine Marke anders positionieren, war deren Case. Aber dann auch mit konkreten Analysemethoden und auch konkreten, wie soll ich das sagen, also wie funktioniert das menschliche Gehirn und wie kann ich das in so eine KI adaptieren und daraus verwertbare Ergebnisse zu erzielen, das ist ja nicht trivial. Da habe ich auch erstmal einen Tag gebraucht, um das so grob zu verstehen, was sie da eigentlich machen und dass das nicht nur wieder Marketing-Blabla ist, sondern tatsächlich auch verwertbare Ergebnisse bringt. Sie haben zum Beispiel bei VW in Polen gemacht, die haben dann praktisch 13 Modelle dagegen laufen lassen für den VW ab. Und der Marketingchef von VW in Polen hat gesagt, wirklich messbar bessere Ergebnisse durch die Analyse, die wir im Vorfeld mit Neuroflash gemacht haben. Und das muss man, glaube ich, immer wieder versuchen rauszukriegen, was also wirklich, immer wieder dieses Wort Customer Centricity, also was ist der Bedarf beim Kunden? Und das ist verdammt schwer, weil ich glaube, immer noch viele eine coole Lösung entwickeln, aber dann feststellen, es zahlt keiner dafür. Und das ist immer, also das stellen wir halt auch fest, dass viele Lösungen da sind. Die sind auch ein bisschen outstanding und cool, aber es findet sich kein Anwendungscase beim Kunden. Und das ist natürlich eine Challenge.
Voll spannend. Also ich finde das ganze Thema Messbarkeit im Marketing mega, mega interessant. Ich glaube, dass wir da die größte Entwicklung hatten. Auch die Art von Marketing, die man heute machen kann. Allein irgendwie die ganzen Social-Media-Werbeanzeigen, die ganz genau trackbar sind für jedes kleinste Unternehmen, wie ist die Conversion jetzt gewesen und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Messbarkeit im Marketing hat einen riesen Sprung gemacht und was du jetzt erzählst, wäre dann nochmal ein anderes Level. Und ich glaube auch, dass das eine Branche ist, wo noch einiges geht, zum Beispiel auch Influencer-Marketing. Ich glaube, da ist noch wenig Transparenz. So was bringt das wirklich? Also kann man das auch mehr trackbarer machen? Ich glaube, da gibt es echt noch die eine oder andere Chance auch in diesem Markt. Mhm. Und finde es cool, dass du das als Themenfeld ansprichst. Jetzt habe ich eine Frage, Matthias, die du wahrscheinlich oft gestellt bekommst. ich möchte sie trotzdem auch stellen. Und zwar aus den ganzen Erfahrungen mit Startups, die du jetzt gesammelt hast, was sind deiner Beobachtung nach die Dinge, die entscheidend sind für Erfolg oder Misserfolg? Also ist es die Idee, ist es das Timing, ist es das Gründerteam, also die Menschen, die das tagtäglich vorantreiben müssen oder dürfen, je nachdem. Was ist der ausschlaggebende Punkt für den Erfolg, wenn du einen definieren müsstest?
Es ist mit Sicherheit das Team, aber das ist natürlich dann immer so ein bisschen, ich will nicht sagen beliebig, weil das wird natürlich jeder sagen, genauso wie mein Team individuell zusammengestellt ist, aufgrund der Fähigkeiten sollte es beim Startup auch der Fall sein, also dass die Charaktere sich möglichst aufgrund ihrer jeweiligen Historie super ergänzen mit den unterschiedlichen Stärken, die man hat. Das ist aber, glaube ich, auch fast eine Grundvoraussetzung für den Start eines erfolgreichen Unternehmens. Dann ist aber die Frage, wenn man gerade gegründet hat und jetzt gar nicht auf die Telekom abgezielt, sondern grundsätzlich die Frage, du hast ja unendlich viele Möglichkeiten, dich irgendwie zu präsentieren auf Pitch-Events, du kannst da ganz viel Zeit verbraten und am Ende des Tages ist die Frage, was kommt dabei rum? Also die Frage nach den richtigen Partnern ist eine wesentliche, weil am Ende des Tages musst du die Lösung ja verkaufen Und dann ist die Frage, wie machst du das? Weil Vertrieb ist ziemlich teuer und kann ziemlich nervig sein, wenn deinen Namen noch keiner kennt im Markt. Dann rennst du nämlich ziemlich oft vor den Poller, weil du einfach nicht weiterkommst. Und dann ist die Frage, mit welchen Partnern kannst du das sinnvoll machen, die dich auch ein Stück weit supporten. Und ich glaube, das ist so der wesentliche Faktor. Wie kriegst du die Wahrnehmung deines jungen Unternehmens in den Markt? Und das ist eine echte Challenge. Also Kaltakquise, mit keinem Namen ist kein lustiger Job.
Das kann ich mir vorstellen. Ich habe lang genug auch selbst Türklinken geputzt, nenne ich es liebevoll. Und weiß genau, von wo du sprichst. Aber ich finde es spannend, dass du das Thema Vertrieb jetzt auch schon ein paar Mal genannt hast. Weil so meine Wahrnehmung ist, dass viele, viele Startups da draußen super Ideen haben, super smarte Köpfe im Team haben, aber genau das, was du gerade gesprochen hast, irgendwie vernachlässigen und da so ein bisschen so diese Angst manchmal auch haben, damit wirklich anzufangen und zwar eine Wahrnehmung im Markt zu schaffen und dann auch einfach mal Vertrieb zu machen, und sich die meisten Startups oder viele Startups, das ist zumindest meine Wahrnehmung und meine Beobachtung, so im Klein-Klein der Produktentwicklung manchmal, ja, verzetteln. Siehst du das ähnlich oder sagst du, nee, deutsche Startups haben kein Marketing- und Vertriebsproblem?
Ja, auch das ist wieder individuell unterschiedlich. Also da gibt es eine Bandbreite von bis, ne? Also von denen, ich meine, wir nehmen ja Startups dann mit zu unseren Geschäftskunden raus. Wir hatten Startups dabei, obwohl wir im Vorfeld auch dann immer nochmal ein separates Briefing mit den Startups machen, also mit welchen Kunden sprechen wir, was hat der Kunde für Herausforderungen und so weiter und versuchen ja schon mal in Richtung des Kunden das Startup dann einzustellen. Und es waren aber tatsächlich auch Startups dabei, wo der Kunde nachher gesagt hat, ich habe gar nicht verstanden, was sie mir verkaufen wollen. Also das ist schon manchmal eine Challenge. Ich sage den Startups immer, wenn ich eure Lösung nicht innerhalb von 30 Sekunden beim Kunden pitchen kann, dann habe ich schon als ja, Telekom-Ex-Vertriebsmitarbeiter oder noch Vertriebsmitarbeiter, je nachdem, wie man meine Rolle sieht, dann habe ich schon ein Problem. Weil viele Kunden oder die meisten Kunden haben ja keine Zeit. Also muss ich den Kunden ja davon in relativ kurzer Zeit von dem Geschäftsmodell oder von der Idee überzeugen. Das heißt, ich muss das in kurzer Zeit machen. Und das ist eigentlich die erste Aufgabe des Startups. Also was ist mein Alleinstellungsmerkmal oder was ist das, warum der Kunde sich mit mir beschäftigen sollte? Und das in einer kurzen Zeit darzustellen, das ist nicht einfach. Also und das so darzustellen, dass der Kunde das auch cool findet und sagt, ja, das Startup will ich sehen. Und also das ist in den letzten 2 Jahren, die ich jetzt knapp 2 Jahre nicht begleiten durfte, ist das schon deutlich besser geworden. Da sind teilweise extrem versierte Startups dabei, wo ich denke, wow, hättest du den Pitch so hinbekommen? Wahrscheinlich nicht. Aber dann hast du auch die Bandbreite halt nach unten, wo du sagst, oh Gott, ey, war das jetzt technisch? Ich habe gar nicht verstanden, was die in Richtung des Kunden adressieren wollen. Ne? Also ganz unterschiedlich.
Ja, aber voll bei dir. Ich glaube auch, umso schneller ein Geschäftsmodell verständlich ist, umso höher auch die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass das im Markt ankommt und angenommen wird. Matthias, was glaubst du, können Startups von großen Konzernen lernen? Und umgekehrt, was können Konzerne von Startups lernen?
Ja, was müssen die Startups? Also das ist immer die Frage, was können sie von großen Corporates lernen? Oder wenn sie mit großen Corporates arbeiten, worauf müssen sie sich einstellen? Das sind ja immer so ein bisschen zwei Fragen, ne? Also wenn man mit Corporates zusammenarbeiten will, dann muss man sich darauf einstellen, dass es meist nicht ganz so schnell geht, wie man sich das wünscht. Und dass man, wenn man ganz viel Pech hat, mit ganz unterschiedlichen Ansprechpartnern reden muss. Und ob es dann Einkauf ist oder die Rechtsabteilung oder Vertrieb. Und da kann man sehr viel Zeit verwenden, bis man ein verwertbares Ergebnis bekommt. Also wenn man jetzt eine Kooperation mit dem Corporate fahren möchte. Was sie von den Corporates lernen können, ist natürlich einfach das Thema, ja, Marktzugang und Kundenansprache, glaube ich schon. Allerdings auch noch in bestimmten Bereichen, weil in dem Themengebiet, in dem die Startups ihre Berechtigung haben, wird ein Corporate nie auf dem Detaillierungsgrad mitreden können. Das ist aber auch okay. Aber eine grundsätzliche, wie funktioniert ein Kundenangang, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das eher bei den Corporates natürlich deutlich mehr im Fokus ist, aufgrund der Tatsache, dass sie das jetzt schon jahrelang machen als beim Startup. Und ja, von der Corporate-Seite, das ist natürlich die Agilität, die die Startups mitbringen, das ist der Ideenreichtum, die Startups mitbringen, auch mal schnell zu scheitern und was anderes auszuprobieren. Das ist nicht unbedingt in der DNA eines Konzerns hinterlegt. Und das bringt aber natürlich auch viel mehr neue kreative Ideen wieder in Richtung der Kunden oder auch in Richtung des Konzerns selber, weil auch ein Teil der Startups, die bei uns im Programm sind, die setzen wir mittlerweile, sind mittlerweile auch konzernintern mit ihren Lösungen vertreten, weil wir festgestellt haben, oh, das ist ja eine coole Lösung. Warum sollten wir das als Konzern nicht selber einsetzen?
Ja, du hast jetzt viel von Zeit und Agilität und so weiter gesprochen. Gibt es so einen Satz, der mir mal im Kopf hängen geblieben ist, der sinngemäß wie folgt geht: Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die Langsamen.
So ist das.
So ist das, sagst du?
So ist das, genau so ist das, weil die Geschäftsmodelle, die zielen ja mittlerweile in erster Linie darauf ab, andere Unternehmensbereiche oder etablierte Unternehmen auch anzugreifen und das mal eben kurz zu adaptieren mit einer cleveren Idee. Und wir haben sehr viel Geld verloren mit WhatsApp. Dann gibt es andere Unternehmen, die auch schnell ja, Kunden verloren haben, siehe Quelle oder Neckermann, weil plötzlich ganz andere Player wie eine Amazon auf den Markt gekommen sind. Und natürlich gibt es so die disruptiven Modelle, die werden ja für auch so ein Unternehmen wie der Telekom immer gefährlicher, weil die einfach mal schnell umsetzen und es verproben. Das ist eine Challenge für jedes große Unternehmen, etablierte Unternehmen, weil es natürlich eine schöne Kundenbase hat und die Kundenbase kann man natürlich dann super abgreifen, wenn man es geschickt macht.
Du hast jetzt die Kundenbase angesprochen, du hast auch ja schon ein paar Beispiele genannt, wo Be Startups bei euch in die bestehende Struktur selbst integriert wurden, weil es einfach Sinn gemacht hat, das Produkt beispielsweise eines Startups selbst zu nutzen. Gibt es bei euch eigentlich Intrapreneurship-Modelle, wo Mitarbeiter selbst intern quasi gründen können? Ja, okay, cool.
Es gibt bei uns ein Incubate-Programm, das heißt, Mitarbeiter werden für eine gewisse Zeit freigestellt von ihrer bisherigen Tätigkeit, um sich Innovationsthemen zu widmen und dann gegebenenfalls sogar selber zu gründen. Und ja, das Lustige ist, meine Vorgängerin, die den praktisch den Startup-Bereich mit gegründet hat, die Miriam Mertens, die hat sich auch selbstständig gemacht. So, und das fördern wir im Unternehmen. Klar kann immer noch mehr werden, aber die grundsätzliche Möglichkeit ist für unsere Mitarbeiter gegeben. Ja.
Cool. Feier ich. Was sind denn die Vorteile, sagst du jetzt, unabhängig von der Telekom, die das anbieten? Gibt ja noch ein oder andere große Corporates, die das tun. Warum sagst du, ist das sinnvoll, auch in diesem Rahmen mal auszuprobieren? Sprich, unter dem Deckmantel einer großen Company, im großen Namen selbst zu gründen?
Ja, du hast natürlich erstmal als Unternehmen selber bist du ja bescheuert, wenn du das Potenzial deiner Mitarbeiter nicht nutzt. Es ist mal reiner Selbstzweck auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine super Gelegenheit, wenn du jetzt selber, ich sag mal, Gründer bist oder dich mit einer Idee beschäftigst, dich gegebenenfalls sogar selbstständig zu machen. Und aber du bist ja immer noch im Konzern, das heißt, du hast immer noch eine gewisse Sicherheit, eine finanzielle Sicherheit, wenn es nicht funktioniert, weiter in der Corporate, in dem Bereich halt zu bleiben, ohne alles auf eine Karte gesetzt zu haben. Ne? Das ist natürlich auch, ja, ich sag mal, für denjenigen, der das macht und vielleicht auch schon eine Familie hat und gewisse Verpflichtungen, ja auch ein Kriterium, was ganz interessant ist. Ne?
Ja, ich finde es auch ein super spannendes Modell und ich glaube auch, dass wir als Land Deutschland Unternehmertum fördern müssen und dass auch die großen Firmen in der Verantwortung sind, sowohl für Eigennutz, was ja vollkommen in Ordnung ist, als auch generell Unternehmertum zu fördern. Und ich glaube, dass sich viele, viele Menschen mehr trauen würden zu gründen, wenn sie das ja ein Stück weit mit dem großen Konzern irgendwie Hand in Hand machen können. Von daher finde ich dieses Intrapreneurship-Modell ein sehr, sehr spannendes und auch für die ganze Entwicklung des Landes ein sehr, sehr wichtiges Modell. Ich würde gerne, Matthias, an der Stelle so ein, ja, ein bisschen härteren Bruch machen und weg von den ganzen Startup-Themen hin zu dir als Mensch nochmal gehen. Und nochmal ein bisschen dich privater kennenlernen. Du bist ein Mensch, der die Karriereleiter sehr hoch erklommen ist, der wahrscheinlich sehr viel Selbstdisziplin an den Tag legen musste, um das zu schaffen. Gibt es Routinen zum Beispiel, die du hast? Eine Morgenroutine, eine Abendroutine, was auch immer. Gibt es Routinen, wo du sagst, Gott sei Dank habe ich die in meinen Tagesablauf implementiert? Die haben für mich im Leben einen Gamechanger mit sich gebracht.
Nee, also Routinen, ich bin grundsätzlich kein
Das kann ja auch eine Routine sein, ne? Also routinenlos zu sein.
Also das fängt schon mal damit an, dass ich kein Büro mehr habe. Also was man ja bei der Telekom vielleicht auch nicht kennt. Ich habe kein
Krass.
definiertes Büro mehr, weil ich viel unterwegs bin. Damit geht es schon mal los, ne? Ja, ich bin noch mal ab und zu in Bonn. Aber ansonsten, heute hatte ich einen Kundentermin. Dann bin ich am Donnerstag Startup Geflüster in München und so weiter. Also ich bin eigentlich sehr viel auf Achse und das ist eigentlich meine Routine. Also möglichst viele Leute kennenzulernen, mich mit möglichst vielen Leuten auszutauschen, Ideen zu sammeln, mein Netzwerk auch zur Verfügung zu stellen. Das ist das, wo ich maximal Spaß dran habe und Leute zusammenzubringen, die auch eine gewisse Proaktivität haben und die Bock haben, einfach was zu bewegen. Das ist so mein Kernantrieb, weil, gut, naja, ich bin halt schon mal einen Tacken älter, dann stellt man sich die Frage, so, was mache ich jetzt noch, was will ich noch erreichen? Weil du sagtest, Vice President, ja, ist ein Titel. Man braucht auch gewisse Hierarchien in so einer großen Struktur, aber das ist nicht mein Antrieb. Mein Antrieb ist das, Themen nach vorne zu bringen und neue Themen zu platzieren und damit etwas für das Unternehmen oder für die Startups im Gesamtkonstrukt zu erreichen. Und das macht mir am meisten Spaß.
Okay, das ist da auch so ein bisschen dein Why, dementsprechend Fragezeichen. Also was ist so dein Antrieb, vielleicht auch neben Familie, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber was ist so dein inner Why zu sagen, okay, ich acker hier, bin ständig auf Achse, was treibt dich final dann an? Ist es dieses Menschen zusammenbringen, was du gerade erzählt hast?
Ja, natürlich will ich mit den Startups auch Erfolg haben. Also das wäre sträflich, wenn ich es nicht wollte. Ne? Ein Startup groß zu machen und ein Teil des Startups zu sein und des Prozesses zu sein, was geil ist, gibt es ja gar nicht. Ne? Also dann zu sehen, wie die mehr und mehr Umsatz machen und erfolgreich sind, das ist ja super. Das macht mir Spaß. Meine Familie macht mir auch Spaß. Also nicht, dass ich jetzt hier der maximale Karrieretyp bin. Klar, mit normalen Arbeitszeiten kriegt man es nicht hin, auch ganz offen formuliert, weil man viel unterwegs ist. Das ist ja, Teil des Spiels. Aber ich fahre mit meinen Jungs, die sind 15 und 13, fahre ich Motocross, mit denen was zu machen, was uns als Familie irgendwie aneinander bindet. Und versuche natürlich auch mit meiner Familie noch möglichst viel zu machen, trotz der Reisetätigkeit, die ich habe. Einfach weil, ja, sonst stellt man sich nachher auch die Frage, ja, alles an mir vorbeigerauscht, das ist es dann ja auch nicht, ne?
Hast du dafür aber vielleicht eine Routine, dass du sagst, Leute, komme, was wolle, aber Sonntag ist Family Time oder irgendwie so wirklich Quality Time, die du fest geblockt hast im Kalender für dich und deine Familie?
Ja, die Wochenenden sind schon relativ heilig, ne? Also klar gibt es immer mal Events auch am Wochenende oder man ist dann mit Geschäftskunden mal jetzt wieder in Israel oder Silicon Valley oder so. Aber die Wochenenden sind schon grundsätzlich für die Familie da und die werden dann auch geplant. Und da machen wir dann auch was zusammen. Ne? Also wenn sie mich noch lassen, kannst du dir ja vorstellen, der 15-Jährige wird jetzt bald 16. Wenn ich dann mit ihm noch was machen darf, ist es auch nett für mich. Wenn es für ihn noch nett ist, ist es okay, aber das wird natürlich auch so schon sukzessive weniger, logischerweise.
Ja,
Deswegen muss es dann was Exklusives sein. Diese Motocross-Fahrer, da kann ich ihn noch mit reizen lassen.
ja, das ist der eben wahrscheinlich der normale Lauf der Dinge und da musst du dir was einfallen lassen jetzt in der Phase,
Genau.
ne?
So ist
Aber
das.
es ist eine ganz gute Überleitung und zwar zu der letzten Frage dieses Podcasts und zwar frage ich das immer gerne, unsere Zuhörer kennen das mittlerweile und passt auch super jetzt an diese Stelle und zwar stell dir vor, deine Jungs sind auch im perfekten Alter, um auch so einen echten, vielleicht ein bisschen tiefgründigeren Rat mitzunehmen auf den weiteren Lebensweg. Und ich stelle die Frage gerne, weil so die Weisheit eines Lebens und jetzt ist dein Leben auch noch nicht wirklich, du sagst immer, du wärst schon ein bisschen älter, aber 50, da ist ja maximal Halbzeit jetzt bei dir. So, wie du aussiehst, Matthias, ist da noch nicht mal Halbzeit. Ihr könnt es nicht sehen, vielleicht im Bild könnt ihr es sehen, aber Matthias, das ist kein Geschleime, du siehst deutlich, deutlich jünger aus als 50.
Ja.
Aber back zur eigenen Frage, und zwar, stell dir vor, deine Kids kommen zu dir und sagen, ey Papa, ich möchte einen einzigen Rat für meinen weiteren Lebensweg, nur einen. Welchen würdest du ihnen geben?
Macht das, worauf ihr ernsthaft Bock habt.
Sau cool. Ich glaube, da braucht man nichts mehr zu ergänzen. Mach das, auf was du ernsthaft Bock hast. Ist auf jeden Fall tattoo-reif. Und
Nee, bitte nicht.
dann
Den
wäre
Rat
dann.
würde ich jetzt nicht mitgeben.
Okay, dann ist der Rat, mach das, auf was du Bock hast, aber tätowier's dir nicht.
Genau.
und ich glaube, darauf können wir den Sack zumachen, weil es für mich, glaube ich, selbst ja keinen wertvolleren Rat gibt. Und das meine ich wirklich ernst. Ich glaube, das wäre so ziemlich genau der exakte gleiche Rat, den ich meinen Kindern mit auf den Weg geben würde. Deswegen ein perfektes Ende. Matthias, nochmal von Herzen vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich wahnsinnig gefreut, dich dabei zu haben im Podcast. Und ja, ich hoffe, ich weiß nicht, vielleicht sehen wir uns ja auch auf dem Fauna Summit. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du und die Telekom am Start ist. Und wünsche dir bis dahin auf jeden Fall eine coole und erfolgreiche Zeit.
Ja, Moment, dann charmanten Abend und bis bald. Wir sehen uns bestimmt.
Jo, danke dir, Matthias. Alles Gute und nochmal danke. Wir sehen
Ja.
uns. Bis dann.
Ciao, ciao.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.